my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 21. Dezember 2017. Zusammengestellt bei Radio Dreikland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. S21 abgrundtief. Der Begriff ist einmalig im Zusammenhang mit Stuttgart 21 und mutet etwas seltsam an. Winfried Wolf, Autor des Buches Abgrundtief und bodenlos zu Stuttgart 21, fasst nicht nur zusammen, sondern verbindet die vielen Einzelteile. Neckar Castor-frei nach der fünften Fahrt. Fünfmal fuhren die Kähne mit ihrer Strahlelast von Obrichheim nach Neckar-Westheim. Der Protest endet heute bzw. in diesem Jahr. Die Proteste gehen allerdings weiter. Ein Gespräch mit Herbert Würth. Es steht im Raum, dass das Zwischenlager nun doch alles und jedes aufnehmen muss. Nachspiel der Monstersitzung vom 17.07.2017. Anzeige wegen Falschaussage gegen zwei ZeugInnen vom NSU-Untersuchungsausschuss. Es berichtet unser Korrespondent Michel. Fessenheim, es gilt. Die Anzeichen sind relativ überzeugend. Die Arbeiter verlassen den Atommeiler und heuern woanders an. In Toulouse. Diese und zusammen mit anderen Anzeichen lassen das nahe Ende von unserem Strahlerreaktor vermuten. Jean-Paul Lacorte, Altes Natur mit frischen Informationen aus Paris. Zunächst zu den Nachrichten. Wolf bei Freudenstadt. Ein Wolf hat nach drei Schafen bei Bad Wildbad nun auch Rotwild bei Freudenstadt gerissen. Laut einer genetischen Analyse des Schenkenberg-Instituts wiesen die Wissenschaftler nach, dass es sich um dasselbe Tier handelte, das schon Ende November drei Schafe bei Bad Wildbad, Kreis Calw, getötet hatte. In Baden-Württemberg sind seit 2015 mindestens vier Wölfe gesichtet worden. Zwei wurden überfahren, einer ist wohl verendet und einer wurde erschossen im Schluchsee gefunden. Über den gegenwärtigen genauen Aufenthaltsort des Wolfes ist nichts bekannt. Porsche zieht Kündigung für Kritiker zurück. Zweimal hat Porsche den internen Kritiker Sigmar Herrlinger gekündigt. Nun lenkte der Sportwagenbauer Porsche vor dem Arbeitsgericht Stuttgart klugerweise ein. Der Richter hatte in der mündlichen Verhandlung signalisiert, er sehe keine ausreichenden Rechtsgrundlagen für eine Entlassung. Der seit fast 40 Jahren bei Porsche beschäftigte IT-Experte Herrlinger bekommt nun sein seit September gestopptes Gehalt nachträglich ausgezahlt. Ende des Jahres geht Herrlinger ohnehin altershalber in den Ruhestand. Porsche übernimmt auch die Gerichtskosten. Ausgangspunkt der Auseinandersetzungen waren wiederholte Äußerungen Herrlingers unter anderem zur Dieselgasaffäre. Entsprechende Redebeiträge Herrlingers bei Betriebsversammlungen von Porsche waren auf Kritik von Kollegen, Betriebsrat und Unternehmensleitung gestoßen und als Angriff verstanden worden. Zugleich war Sigmar Herrlinger bei der Bundestagswahl 2017 Kandidat für die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, MLPD. Die Knäste sind voll. Viele Haftanstalten in Baden-Württemberg sind überbelegt. Rund 7200 Menschen sitzen im Südwest ein. Zur Entlastung der Vollzugsbeamte sollen 151 weitere Kollegen eingestellt werden. Mit früheren Aufstockungen kommen somit 218 neue Vollzugsbeamte hinzu. Das Problem der baden-württembergischen Gefängnisse ist der stärkere Anteil psychisch auffälliger Gefangener. Früher waren rund 80% der Gefangenen stabil. Heute sind rund 80% der Gefangenen schwierig. Vor gut 10 Jahren saßen schon einmal 8.500 Personen in den Anstalten. Dann ging die Zahl bis vor 2 Jahren auf 6.400 im Jahr 2015 kontinuierlich zurück. Nun steht der Zeiger wieder auf 7.200. Als Grund für den neuerlichen Anstieg wird die Anzahl der Flüchtlinge gesehen. Flüchtlinge werden bei Tatverdacht schneller in U-Haft genommen. Allerdings sitzen nur 1% der Zuwanderer ein. Es handelt sich um einen sehr kleinen Teil. Fahrleute auch im Südwesten im Einsatz. Normalerweise werden Spitzel von Polizei, Staatsanwaltschaft oder Verfassungsschutz eingesetzt, wenn es um organisierte Kriminalität, Drogen und Banden oder Terrorismus geht. Die dubiose Rolle der Schnüffler konnte im UNO-Ausschuss des Landtags zum NSU-Komplex wiederholt festgestellt werden. Doch wer genaueres zum Einsatz der inoffiziellen Mitarbeiter in Baden-Württemberg wissen will, stößt auf eine Mauer des Schweigens. Aber auch bei der Aufklärung in der Wirtschaftsangelegenheiten wird auf Spitzeldienste zurückgegriffen. Einen interessanten Einblick in die Arbeitsweise der Schlapphüte boten die Ermittlungen zur Insolvenz des Windkraftprojektiers Windreich. Die Vertrauenspersonen erzählten den Fahndern über den Windreich-Gründer Willy Balz, über Mafia-Kontakte, Bezüge zu Berlusconi oder angeblicher Sexsucht. Die Aussagen der V-Leute fanden allerdings wegen Substanzlosigkeit keinen Eingang in die Anklage. Zwei streunende Hunde greifen Nutztiere an. In Leonberg wurden von zwei streunenden Hunden drei Schafe angegriffen. Ein Schaf war sofort tot. Wegen der Bissverletzungen wurden die anderen beiden eingeschläfert. Auch ein Kaninchen wurde von den beiden Hunden getötet. Bereits gegen 23.55 Uhr waren die beiden Hunde im Bereich der Seitsteinstraße und Eltinger Straße gesehen worden. Laut der Beschreibung handelt es sich um den beiden Tieren um ein größeres hellbraunes Tier mit rotem Halsband sowie um einen etwa kniehohen schwarzen Dobermann-Mischling. Die Hunde konnten von der Polizei nicht mehr aufgefunden werden. Abgrundtief und bodenlos Stuttgart 21 und sein absehbares Scheitern. Und jemand, der sich da lange, lange Zeit mit beschäftigt hat und auch jetzt dieses Buch herausgegeben hat im Sommer und das bereits als Standardwerk gilt, ist Winfried Wolf. Erst einmal Servus.
Ja, hallo, schönen Tag.
Ja, Stuttgart 21 begleitet uns schon seit einiger Zeit, dich natürlich auch. Und das Buch gilt ja auch hier als ein Standardwerk. Das heißt, sollte man sich zumindest unter den Weihnachtsbaum legen und wenn nicht unter den Weihnachtsbaum, so doch vielleicht unter das Kopfkissen und mal einfach durchblättern. Du hast da alles zusammengefasst, was praktisch über Stuttgart 21 zu sagen ist. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, bereits 95 angefangen mit dem Vorläufer und praktisch die Argumente jetzt nochmal zugespitzt hier formuliert. Was steht in dem Buch drin? Wo läuft es mit Stuttgart 21 hinaus?
Also richtig ist, dass ich im Jahr 95 ein erstes Buch schrieb. Das war ein Jahr nach dem 2020 das Projekt Stuttgart 21 vorgestellt wurde. Und damals erschien ein Buch, das hieß Stuttgart 21, Hauptbahnhof im Untergrund, Fragezeichen, wo wichtige Argumente zusammengefasst sind. Seitdem natürlich ist sehr viel passiert und es ist vor allem sehr viel im Widerstand passiert, aber auch die Sachargumente sind natürlich bedeutend klarer heute herauszuarbeiten. Tja, es ist schwierig, jetzt 320 Seiten zusammenzufassen. Man kann grob sagen, ich gehe ein in dem Buch auf ganz sachlich zunächst mal die entscheidenden vier Aspekte aus meiner Sicht, warum das Projekt tatsächlich scheitern wird. Ich bin felsenfest überzeugt, es wird scheitern. Ich gehe dabei ein darauf, dass die Gleisneigung, also die Längsneigung der Gleise im Untergrund sechsmal größer sein wird als eigentlich gesetzlich erlaubt. Das heißt, ein ICE wird 6 Meter Unterschied die Spitze zum Schwanz haben, wenn er in einem Bahnhof steht. Es ist dadurch bedingt, dass eben schon S-Bahnen, U-Bahnen im Untergrund liegen und deswegen diese Gleise so schräg reingelegt werden müssen. Das ist extrem gefährlich für Fahrgäste beim Fahrgastwechsel, für Rollstuhlfahrer und so weiter. Ich gehe ein darauf, dass eben anders als beim BER in Berlin oder anders als bei der Elbphilharmonie in Hamburg Stuttgart 21 nicht die Kapazitätserweiterung mit sich bringt, sondern Abbau um 30% mindestens von den gesamten Gleiskapazitäten und dass damit ein wichtiger Eisenbahnknoten eingeengt wird, der bisher 70 Jahre lang perfekt in dem Kopfbahnhof funktioniert hat. Ich gehe drittens ein darauf, dass wir in Stuttgart das Novum haben, in ganz Europa und der ganzen Welt, dass hier bei den 60 Kilometern Tunneln, die es im Untergrund geben wird, 16,7 Kilometer im Anhydrit verlaufen. Anhydrit ist Gipskäuper, ist eine Bodenbeschaffenheit, die dann, wenn Wasser hinzutritt, quillt und zwar jahrzehntelang quillt. So wie wir das gerade in Staufen im Breisgau erleben, wo vor 10 Jahren Geothermik-Bohrungen gemacht worden, seitdem die Stadt 60 Zentimeter angehoben hat beim Marktplatz. Und last but least gehe ich eben auf das Aktuelle ein, nämlich darauf, dass Stuttgart 21 ein Fass ohne Boden ist. Da gibt es das neue Gutachten von PricewaterhouseCoopers, wonach die Kosten jetzt nochmal auf, die sagen, 7,9 Milliarden Euro ansteigen. Wohlgemerkt, bei der Volksabstimmung im Jahr 2011 waren es 4,5 Milliarden, die als Deckel galten, als Zollbruchstelle, jetzt 7,9 Milliarden zugestanden. Der Architekt von S21 Ingenhofen sagt, es sind längst 10 Milliarden. Und auch der Bundesrechnungshofbericht vom Jahr 2016 sagt, auch 10 Milliarden werden es sein. Das sind die Sachargumente, an sich meiner Meinung nach nicht gebaut werden wird. Dann haben wir ein ganz langes Kapitel mit 70 Seiten, wo allein eingeht auf die lange Bewegung gegen Stuttgart 21 und den jetzigen Stand, wo wir ja am 15. Januar die 400. Montagsdemonstration haben. Und last but not least gehe ich auf die Gründe ein, warum trotzdem dieses Projekt gemacht wird, was mit Kapitalismus zu tun hat, was mit Staatsknete zu tun hat, was auch mit Staatsräson, man will nicht mehr zurück, wenn man so weit das mal gemacht hat, zusammenhängt. Das ist ganz grob bei der Überblick über dieses Buch.
Ganz grob. In der letzten Woche gab es da auch eine Bahnaufsichtsratssitzung in Berlin. Zuerst ist mal da nichts groß rausgekommen, aber so langsam wird von Umstrukturierungen geredet. Das heißt, Olaf Drescher soll kommen als technischer Chef und praktisch die Sache in die Hand nehmen, dass zumindest das Technische mal so richtig ins Laufen kommen soll. Also ab 1. Februar scheint er mit in der Mannschaft zu sein. Ist bei Stuttgart 21 unter Umständen noch was zu retten im Sinne von, dass die Bahn da was besser machen kann? Also man an der Steigung, an der Neigung der Gleise kann man da wohl nichts groß ändern, aber vielleicht irgendwie was vorantreiben?
Naja, es zeigt eben, dass ein neues Personenkarussell in Gang gesetzt wird. Man muss ja andersrum sagen, die hatten ja die besten Techniker, nee, nicht gerade der Welt, aber die besten Techniker Deutschlands gehabt. Die hatten den Azer gehabt, Hani Azer, der bereits vor 5 Jahren den Bettel geschmissen hat. Das ist der Mann, der den Berliner Hauptbahnhof geschafft hat, trotz aller Widerstände zu Ende gebaut zu bekommen. Der hat damals einen Text vorgelegt, gab 117 Risiken, wonach das Projekt Stuttgart 21 nicht funktionieren würde. Wir hatten den Abbau, den Abgang des Lächelmonsters, nämlich Herr Volker Käfer, am 31. Dezember 2016 gehabt. Wir hatten den Abgang von Herrn Grube am 30. Januar 2016 gehabt. Wir haben jetzt den angekündigten Abgang von Herrn Felch, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, für Ende März dieses nächsten Jahres vor uns stehend. Insofern kann man sagen, ich könnte noch ein halbes Dutzend anderer Prominenter sagen, die abgegangen sind und abgegangen worden sind. Insofern ist jeder Neuzugang im Grunde lächerlich.
Das war Winfried Wolf, der das Buch geschrieben hat, Abgrundtief und bodenlos Stuttgart 21 und sein absehbares Scheitern. Draußen ist es kalt und trotzdem gehen die Arbeiten weiter, zumindest an der Verschiebung von Atommüll über den Neckar. Und ich bin jetzt verbunden mit Herbert Würth. Erstmal Servus.
Ja, hallo.
Ja, 5. Transport, der war gestern, beziehungsweise gestern, sprich Montag, Dienstag, wurde auch ein bisschen verschoben. Und wie gesagt, war der 5. Transport. So langsam ist irgendwie Routine. Und euer Protest dagegen ist auch Routine, wohl dieses Mal zum letzten Mal in diesem Jahr. Was war gestern?
Ja, wir hatten jetzt wieder bei dem 5. Atommülltransport von Oberheim nach Neckarwestheim die Situation, dass die Energie Baden-Württemberg, die Polizeiführung, spätabends Montag beladen haben und dann aber auch tatsächlich in der Nacht bereits um 23 Uhr losgefahren sind. Also wiederum zum zweiten Mal wie beim 4. Mal ein Nachttransport. Wir hatten eine Mahnwache als Infopunkt in laufendem Neckar angemeldet und dort dann auch protestiert. Und wir sind dann aber auch dieses Mal direkt zum AKW ans Neckarufer gegenüber der Anlegestelle, wo dann der Lasttrager mit den Kastoren kam, haben dann dort eine kurze Protestkundgebung abgehalten und dort auch eine Pressekonferenz live am Geschehen gemacht.
Die 5. oder wie soll ich sagen, die letzte Pressekonferenz wurde in diesem Jahr. Was kam dabei rüber? Ich meine, der Standard ist ja wohl der, diese Verschieberei bringt im Grunde genommen nichts, weil man ganz einfach den Dreck von A nach B karrt und könnte ihn gleich in A lassen.
Ja, das ist ja eigentlich die Grundkritik, die wir an allen Transporten hatten, dass es im klassischen Sinne, so wie schon in den letzten Jahrzehnten, nur eine Atomverschiebung darstellt. Das Prekäre daran ist jetzt halt, in Neckarwestheim haben wir jetzt Atommüll aus Obrichheim in den Tunnelröhren und Neckarwestheim, so vermuten wir, soll nach dem Willen von der Energie Baden-Württemberg aber auch ein Drehpunkt für die EnBW von allen Standorten für Atommüll werden, also vor allen Dingen auch noch für den Abrissmüll. In Neckarwestheim wird abgerissen, in Philippsburg wird abgerissen und auch in Obrichheim. Und in den Planungen jetzt auch für Philippsburg hat die EnBW schon drin, dass sie dort auch dann radioaktiv verstrahlte Teile zum Dekontaminieren eventuell nach Neckarwestheim bringen wollen. Das ist auch das Thema für uns jetzt. Was ist sozusagen überhaupt die Langzeitabsicht der EnBW oder in welcher Form soll überhaupt eine Langzeitlagerung mit dem Atommüll stattfinden? In den Tunnelröhren, so wie das jetzt in Neckarwestheim ist, wird das nicht funktionieren, auch schon leider nicht, weil der Steinbruch ja Auswaschungen hat und große Hohlräume entstehen.
Habt ihr da schon nähere Informationen oder seid ihr jetzt zuerst einmal richtig am Sondieren, nachdem diese Sachen so ein bisschen rausgekommen sind?
Ja, wir haben jetzt quasi dieses Jahr da Informationen gekriegt durch die offiziellen Antragsunterlagen der Energie Baden-Württemberg. Deshalb wissen wir das jetzt auch definitiv, dass sozusagen dann auch Atommüll, Strahlenmüll von Philippsburg zum Bearbeiten nach Neckarwestheim kommen soll. Und wir stellen uns aber natürlich auch die Frage, und das auch öffentlich an die Verantwortlichen, an die Gemeinderäte und der Bürgermeister in Neckarwestheim, auch in Obrichheim gibt es ja noch hochradioaktiven Abrissmüll. Und wenn die EnBW wirklich weiter alles abreißen möchte, dann muss auch dieser hochradioaktive Müll irgendwo hin und ein sogenanntes Endlager wird es in den nächsten Jahrzehnten nicht geben. Und da ist die Thematik, wann wird die EnBW entscheiden, wo das hin soll, kommt das eventuell dann auch noch zusätzlich nach Neckarwestheim.
Dann danke ich mal Herbert Wirth für diese Informationen. Nähere Informationen, das heißt, das seid ihr immer top aktuell, gibt es natürlich unter necker-kasterfreu.de.
Jo, dankeschön.
Gegenstand des Termins war im Prinzip die Frage der Unterstützungsstrukturen hier im Lande in Gestalt von Personen, die in der Hilfsgemeinschaft nationaler Gefangenen tätig waren, einer Organisation, die ja 2011 oder 12, ich weiß gar nicht wann genau, verboten worden ist, aber eine wichtige Scharnierfunktion wahrgenommen hat. Das ist die Organisation zur Unterstützung Gefangenenhilfe für inhaftierte Post-45er Nazis, weil man muss dazu wissen, es gibt ja noch eine Stille Hilfe, das ist die Organisation für die Nazi-Kriegsverbrecher des Dritten Reiches. Und die Organisation HNG, abgekürzt, ist gegründet vor 79, ist so eine Art von Sammelbecken von allen Fraktionen der Nazi, der Post-45er Nazi-Szenen, von Freien Kameradschaften, Autonomen Nationalisten bis hin zur NPD. Und als Zeugin war geladen die zweite Vorsitzende, die allerdings sagte, sie sei nicht mehr da verbunden, aus der Zeit der 90er Jahre. Silvia Fischer, ehemalige Endres und wohnhaft gewesen in Baden-Württemberg, auch zwischen 91 und 94 in Erolzheim. Das war ihre Skinhead-Phase, ihre Greenies Girl, Skinhead-Girl-Phase, wie sie sagte, und wo sie dann Kontakt aufgenommen hat durch bestimmte Verfahren gegen ihre Skinhead-Freunde. Silvia Fischer, geborene Endres, die im Prinzip so auftrat wie so ein Teil dieser mehr parteilich organisierten oder ehemals parteilich organisierten Nazi-Szene überhaupt. Wir sind die einzigen rechtschaffenden Arbeiter auf der einen Seite. Ich habe diese Tätigkeit nur betrieben aus sozialem Engagement heraus, um eine zweite Chance zu machen. Für mich gelten die Werte Ehrlichkeit, Anstand, Disziplin als zentrale, und das sind vernünftige Werte. Ich habe nicht menschenverachtende Gewalt gemacht. Und Frau Fischer hatte einen sehr intensiven, im Jahre 1997, Briefkontakt mit Uwe Mundlos und hat nicht nur mit Carsten Schepanski, auch einem Verurteilten, wegen versuchten Mords verurteilten Nazi-Gewalttäter aus Brandenburg, der auch mit ihrem späteren Ehemann befreundet gewesen war, sondern hat eine wichtige Funktion in diesem, wie es so schön heißt, drinnen und draußen eine Kampffront, das Beibehalten nationalsozialistischer Orientierung auch in der Knastsituation dort gespielt. Und das war eigentlich der interessante Vorgang und auch ihre Abstreitung, dass sie irgendetwas Falsches gemacht hat und dass sie nur im besten Wissen und Gewissen da gemacht hat. Sie unterschreibt dann unter anderem Briefe mit weißer Gruß, angesprochen darauf, antwortet sie ja, ich bin, meine Hautfarbe ist doch weiß, was ist denn daran problematisch? Sie sagt, sie sei entschieden gegen Gewalt, wenn sie angesprochen wird auf die Betreuung eines Gefangenen, der jemanden verletzt hat, gefährliche Körperverletzung verurteilt worden ist, dann sagt sie, naja, diese Kloppereien, das wissen Sie doch, das sind junge Leute. Und wenn die sich mal um die Jacke streiten und dann es unglücklich auskommt, dass jemand da mit dem Kopf irgendwo auf eine Kante schlägt, dann ist das eben halt gefährliche Körperverletzung. Also das ist ein sehr interessantes Panorama, was da aufgemacht worden ist in diesem Ausschuss. Sie wurde begleitet auch von einem szenetypischen Anwalt des Nazi-Milieus, um es mal so zu sagen, der dann auch jegliche Aufnahme, Bild wie Tonaufnahmen versuchte durchzusetzen. Ansonsten wurde sie sehr in die Mangel genommen und wurde konfrontiert, weil wie gesagt in den Asservaten der Frühlingsstraße, also des NSU, wurden ihre handgeschriebenen Briefe ja auch gefunden. Ihre Nähe auch zum Weißen Wolf wurden auch gemacht, da wollte sie erst leugnen. Der Weiße Wolf ist die Szenezeitschrift, wo unter anderem der NSU hinein gespendet hat und wo dort dann eine Antwort gewesen ist, schon, ich glaube Anfang 2000 Ungrad, wo gesagt worden ist, also gespendet hat aus ihren Überfällen heraus und wo gesagt hat, es hat Früchte getragen, vielen Dank an den NSU, also sehr früh, also schon auch bekannt gewesen ist, dass das Milieu, mit dem sie Kontakt hatte, also Mundlos zum Beispiel, durchaus da auch finanziert hat. Das hat sie alles abgestritten, dann kam aber raus, dass sie zweiseitige Artikel für den Weißen Wolf geschrieben hat, ihr Ehemann oder ehemaliger Ehemann, wie sie sagt, der Fischer Mike, der war lange Zeit der Herausgeber dieses Weißen Wolfes und es waren dann auch Überschneidungen in diesen Thematiken HNG und Weiße Wolf und wie gesagt, sie hat auch Artikel dafür verfasst. Und das ist also interessant in sowohl der Außendarstellung, wir sind die Rechtschaffenden, die ja keine Menschen verachten, Gewalt wollen, auf der anderen Seite das absolute Netzwerk. Immer dann, wenn sie dann konfrontiert wurde, kam dann raus, dass sie sehr wohl das kannte, dass sie sehr wohl dort unterstützt hatte, dass Adressen, Postfächer für verschiedenste Organisationsfarmen von ihr eingerichtet worden ist, dass sie vorgesehen war als Nachfolgerin der ersten Vorsitzenden der HNG. Aber sie sagte, ich bin nach der Geburt meiner Tochter 1999 ausgestiegen, um dann einschränkend zu sagen, naja, 5 bis 8 Jahre später bin ich dann ausgetreten. Wo sie aber noch vorher im Vorstand gewesen ist, einmal noch als zweite Vorsitzende und nur abgelehnt hatte, den Vorsitz insgesamt zu übernehmen. Das war ein ganz interessanter Auftritt von der Seite her, was dieses Milieu ausmacht, wo dieses gesamte Nazi-Milieu des traditionellen Post-45er Narzissmus bis hinein in heutige Zeiten und die freien Kameradschaften. Diese Sammelfunktion hat die HNG offenkundig ganz gut übernommen und bis zum Verbot auch 2010, 2011 also auch durchgesetzt.
Worte soll man respektieren und respektieren kann man natürlich auch die Worte zum Thema Fessenheim. Ich bin jetzt verbunden mit Jean-Paul Lacorte. Servus erstmal.
Servus, servus alle.
Ja, du bist ja als Sunnyboy bekannt, beziehungsweise als Optimist, so hat mich zumindest Axel Meyer informiert, sprich zum Thema Abschalten von Fessenheim, da geht es um das AKW, sehr, sehr optimistisch drauf und dieser Optimismus, der wird jetzt ja schon seit Jahren versprüht. Da gab es auch verschiedene Präsidenten in Frankreich, die entsprechend genauso wie die Deutschen versprochen haben, das heißt, Politiker versprechen ja viele Sachen und du kannst es ein bisschen besser, glaube ich, interpretieren. Zumindest warst du vor kurzem in Paris, der Hauptstadt von Frankreich. Und dieser Hauptstadt hat sich ja auch mit dem kleinen Örtchen Fessenheim hier bei Freiburg beschäftigt. Ja, was ist los? Das heißt, wann wird das Ding endlich abgeschaltet?
Also momentan hat der Betreiber, bekannt gegeben, sogar in Börsenzeitung, sogar auf eine eigene Homepage, EDF, sagt Ende 2018, es gibt keinen Strom mehr bei AKW Fessenheim.
Mhm.
Also das ist das eine. Das zweite, also das, was mich positiv bestimmt, also und zeigt, dass irgendwie AKW Fessenheim geschlossen wird, der Stromlieferer, beziehungsweise das ist nicht ein Frankreich, das ist RTE, Réseau d'Electricité, das er verteilt Kaufstrom und verteilt und so weiter und so fort. Und das ist, dieser Verteiler muss ganz genau darüber informiert, was er zur Verfügung hat. Ja? Und der hat auch angekündigt, Ende 2018, es gibt keinen Strom beim AKW Fessenheim. So. Und noch ein dritter Punkt, was mir positiv bestimmt. In Paris letzte Woche habe ich also Leute getroffen von der Gewerkschaft, von verschiedenen, also von der Anglie, ja. Diese Dachorganisation, die betreut alle Kontrollkommissionen bei alle AKW Frankreich, ja. Und ich habe Gewerkschaftler gefunden, gesehen, getroffen in Paris und bei einem AKW, also die Gewerkschaftler haben mich gefragt, ja, was ist los in Fessenheim? Es sind so viele Leute von Fessenheim, die sich bewerben beim AKW in Golfech, das ist an der Garonne in der Nähe von Toulouse. Also das ist schon ein Zeichen, wenn die Mitarbeiter, also nicht die Leiharbeiter, sondern wirklich die Mitarbeiter vom AKW Fessenheim sich woanders bewerben, ja, das ist schon ein Zeichen, ja.
Das heißt insgesamt gesehen durchaus drei ernsthafte Signale, die nicht unbedingt aus der Politik heraus stammen, die sagen, Fessenheim macht jetzt tatsächlich dicht.
Ja, also und jetzt natürlich, also diese, du sprichst jetzt die Politik an, weil natürlich ich weiß, wie die Politik agiert und wie wir Bürger immer komische Erfahrungen machen mit der Politik, dass das also alle 4 oder 5 Jahre ein Wahlzettel in die Urne und dann warten, dass es was passiert, ja. Die Politiker natürlich machen viel Versprechen und man hat erfahren natürlich, dass diese Politiker nicht also ihr Versprechen nicht halten. Momentan von der Seite von der Politik das Umweltministerium, Nicolas Hulot, hat einiges unternommen, ja. Der hat zwei Sachen gemacht. Er hat die Präfekten, also den Präfekt, also die Vertreter des Staates darüber informiert verlangt also von dem Präfekt, dass er diese Schließen und Abbauen organisiert. Das ist das eine. Und das zweite, er hat auch durch den Staatssekretär die Mandatsträger von Fessenheim und um Fessenheim, also spreche Bürgermeister, Abgeordnete vom Wahlkreis, Senatoren und drumherum, er hat sie eingeladen in Paris, um dieses Schließen und Abbauen zu organisieren. Selbst der Bürgermeister von Fessenheim ist davon überzeugt jetzt.
Okay, das heißt, es sieht eigentlich, zumindest was Fessenheim anbelangt, recht gut aus. Und was die Atomenergie insgesamt anbelangt, naja, da machen wohl ein paar Leute weiter.
Ich danke
auf jeden Fall hier mal Jean-Paul Lacorte von Elsass Natur für diese Informationen. Merci.
Okay, à la prochaine.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 21. Dezember 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar!